Manchmal braucht es nicht mehr Augenblicke, sondern eine neue Perspektive, um zu sehen, was schon da ist.
Langfristige Beziehungen aufbauen,
Umsatz steigern, Marke stärken. Hören Sie, wie strategische Weitsicht und menschlicher Fokus im Unternehmen ankommen. Und schauen Sie, wie unternehmerische Sehstärke neu eingestellt wird. Hier im Podcast Offensichtblick von und mit Susanne Krämeyer und ihren Gästen. Der Podcast für bisher ungenutzte Vorteile.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Susanne Krämeyer mit dem Podcast Offensichtblick. Ich unterhalte mich da immer mit spannenden Gästen. Heute unterhalte ich mich mit Holger Häde. Der ist zum einen Geschäftsführer der Häde Group und zum anderen auch des Zukunftscampus. Holger, schönen guten Tag.
Ja, hallo Susanne. Schön, dass wir heute über das, was uns beide bewegt, ein bisschen plaudern können, weil das macht ja immer Spaß.
Genau. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Du hast ja in deinem Leben schon viel erreicht und viel auf die Beine gestellt.
Ja, das waren sehr unterschiedliche Geschäftsfelder, in denen ich tätig war. Mein längster Bereich war, dass ich lange in einem Finanzvertrieb gearbeitet habe und da Vertrieb halt gelernt habe. Ganz klassisch habe ich mal eine Lehre gemacht zum Speditionskaufmann, war dann ein bisschen bei der Bundeswehr und habe mir dann überlegt, so ein BWL-Studium wäre toll, wenn man in dem kaufmännischen Bereich weitermachen will. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht wirklich was für mich. Ne? Also das, wollte dann Psychologie studieren, das war ein bisschen aufwendiger, das ging nicht so einfach. Und bin dann halt hauptberuflich in die Finanzbranche eingestiegen, habe da sehr lange gearbeitet, habe aber, ich sag mal so zusätzlich, nebenbei klingt ja immer so ein bisschen wie, ja, das macht man mal so nebenbei, ne? Habe also zusätzlich viele Ausbildungen gemacht, weil mich von Anfang an immer der Mensch interessiert hat. Also warum machen wir, was wir machen? Warum ticken wir quasi, wie wir ticken? Und habe dann einige Aus- und Weiterbildungen gemacht im Bereich NLP, Mediation. Ich habe ein Studium zum psychologischen Berater gemacht, bin Business Coach, habe Train the Trainer gemacht. Das habe ich alles so für mich getan, um besser zu verstehen, wie funktionieren Menschen, aber wie funktioniere auch ich. Und bei den ganzen Ausbildungen habe ich dann gemerkt, dass mich diese, ich sage jetzt mal, psychologische Seite, wenn man das so ausdrücken will, letztendlich mehr interessiert als der Bereich Finanzen. Er ist total wichtig, ne, weil das gehört halt alles mit dazu. Das wissen alle wenn man schon mal gemerkt hat, boah, ich habe am Ende des Geldes noch zu viel im Monat über, dann merkt man, wie wichtig Geld ist. Ansonsten spielt das ja nur eine Rolle. Also wenn genug da ist, spielt es eigentlich keine großartige Rolle.
Genau.
Dann dabei. Und so habe ich dann quasi mein Standbein gewechselt und bin Trainer und Coach geworden. Habe mit meiner damaligen Frau die Life Design Group gegründet. Da ging es um Training, Beratung, Coaching und so weiter. Das haben wir auch eine ganze Weile zusammen gemacht. Wir sind zusammen gegangen, diesen Weg. Und vor anderthalb Jahren habe ich dann die Häde Group als Einzelunternehmen gegründet. Zusätzlich, vor ein paar Jahren habe ich dann mal, das war so ein Zufall, ne? Manchmal kommt man ja zu Ideen, so, das ist ja mehr ein Zufall. Wir haben in Remscheid, ich komme aus Remscheid, haben so einen kleinen Coworking-Space und haben mit ein paar Leuten gestanden, so um die Weihnachtszeit, und haben mal über die Zukunft philosophiert. Und dann kommt immer, das ist heute auch oft so der Fall, die Zukunft ist für viele sehr technisch. Also wir haben ganz viele technische Themen, aber ich habe halt so diesen Blick aus dem Coaching-Bereich darauf gehabt, aus dem Bereich Mensch, sage ich mal. Und wir wissen ja beide, Menschen verändern sich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ne? So aus Spaß, an der Freude sehr wenig. Meistens ist der Druck da dahinter. Und dann haben wir den Blick auch darauf gelegt, warum funktionieren Veränderungen denn in der Regel nicht? Das hat was damit zu tun, wenn der Mensch keine Notwendigkeit darin sieht oder der Druck nicht groß genug ist, dann verändert er sich halt nicht. Und deswegen war unser Ansatz, als wir darüber nachgedacht haben, wie bekommen wir es denn hin, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, über Zukunftsthemen zu sprechen, sie für Zukunftsthemen zu begeistern, die wir alle im Alltag mehr oder weniger brauchen, die uns immer wieder begegnen, die aber oft auf Vorurteile oder Interessenlosigkeit stoßen. Und so funktioniert halt Zukunftsgestaltung nicht. Wenn zu viele Menschen keinen Sinn darin sehen oder sich nicht bewegen wollen. So, und so haben wir dann vor etwas mehr als 6 Jahren den Zukunftscampus gegründet. Wir, das ist der Marc Brandt und ich, wir sind hauptsächlich in diesem Bereich unterwegs. Wir leiten den Zukunftscampus. Der Zukunftscampus ist ein Unternehmensbereich meines Unternehmens, der Hede Group. Und da haben wir ganz viele spannende Themen. Ganz, ganz viele spannende, weil auch hier, es gibt ja nicht das eine Thema, sondern es gibt ja viele Themen, die uns Mensch betreffen. Aber es steht halt immer der Mensch im Mittelpunkt der Arbeit. Denn wir brauchen alles das, was wir machen, muss irgendeinen Sinn für Menschen ergeben, dass sie sich verändern können, dass sie ihre Lebenssituation verbessern können, dass sie ein Problem lösen können. Aber es geht halt immer um den Mensch. Und alles andere drumherum haben wir natürlich im Blick, weil es dazugehört.
Ja, ist ja spannend, weil vom Prinzip sind wir uns da ja wahnsinnig ähnlich. Wir haben zwar unterschiedliche Wege genommen. Also ich habe direkt mit BWL angefangen und habe dann auch irgendwann mal festgestellt, dass mich eigentlich der Vorgang der Entscheidungsfindung am meisten interessiert. Und habe dann auch festgestellt, dass es nicht nur um Ergebnisse geht, sondern auch um den Menschen. Deswegen heißt mein Unternehmen ja auch People and Results, wobei es mir ganz klar ist, Ergebnisse alleine geht auf keinen Fall, aber nur Schmusekurs geht auch nicht. Das heißt, die beiden Sachen gehören schon zusammen, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass der Mensch da sehr häufig mehr Fürsprecher braucht, als er bekommt. Und deswegen ist es gut, dass es Leute gibt wie uns. Die Zukunft ist für mich ja auch ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns ja auch überhaupt getroffen und kennengelernt. Da bei mir in der Strategiediskussion oft ein bisschen zu eng geguckt wird. Denn da wird eigentlich vom Prinzip die eigene bisherige Entwicklung extrapoliert, weitergegeben. Und es wird nicht nach rechts und links geguckt, was könnte denn kommen? Das heißt also, man denkt nicht über Disruptionen nach oder über neue Technologien oder über neue Megatrends, wie sie ja mittlerweile heißen. Das finde ich gerade so spannend, dass wir uns da treffen und dass wir das gemeinsam dann auch zurückbringen zum Thema, was macht denn der Mensch daraus? Was haben wir denn da jetzt als neue Themen oder zusätzliche Themen, die wir gerade besprechen? Wir haben ja immer in regelmäßigen Abständen eine Videokonferenz, wo wir uns mit Interessierten darüber austauschen. Was steht denn da jetzt als nächstes an?
Also, wir haben jetzt als nächstes, wir werden mehr in die Projektarbeit gehen, weil der Gedanke halt über Zukunft zu sprechen ist immer noch genau richtig. Wir merken halt, dass wenn man nicht ein konkretes Projekt damit verbindet, dass wir weniger Menschen erreichen. Deswegen wollen wir jetzt oder gehen wir in die Projektarbeit und da startet ganz aktuell ein Projekt, das nennen wir Zukunft, Mensch und Wirtschaft. Das ist aus der Idee unserer Akteure entstanden, des Zukunftscampus, weil dort kam auch, wir müssen halt auch anders wirtschaften. Wir müssen Wirtschaft vielleicht neu anders denken. Und da wollen wir halt, da geben wir Impulse aus dem Netzwerk. Da sind immer die Akteure, wie du beispielsweise ja auch, bringen ihre Expertise mit, einen kurzen Vortrag und dann sprechen wir mit den Teilnehmenden darüber, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Also wir wollen die Menschen mit einbinden in dieses Projekt oder in alle Projekte, die da kommen, weil es ist ja immer schön, der Experte an sich weiß ja immer Bescheid, aber eben die anderen ja in der Regel nicht so. Aber sie haben ja ihre Erfahrungen oder sie würden sich vielleicht gerne einbringen, wissen aber nicht genau wo und wie. Und da bieten wir halt über den Zukunftscampus als Plattform die Möglichkeit, dass jeder Interessierte sich in Projekte einbringen kann. Denn es ist völlig klar, dass Veränderungen nur schaffen, wenn wir viele sind, wenn viele Interesse haben, etwas zu tun. Und weil der Einzelne kann immer was bewegen, also ich bin auch ein Freund davon, so jeder kann was tun, auch im Kleinen was tun, aber wenn wir im Größeren was bewegen wollen, brauchen wir halt viele, die mitmachen. Und so starten wir jetzt wieder unterschiedliche Projekte. Ein Projekt, wie gesagt, habe ich gerade erwähnt, Zukunft, Mensch und Wirtschaft. Dann starten wir ein weiteres Projekt, das nennen wir dann Zukunft Bitcoin. Haben uns auch speziell darauf geeinigt, dass wir es genau so nennen. Natürlich aber mit den Hintergründen dann auch darauf zu kommen, was ist denn Blockchain? Was ist dezentrale Finanzierung? Wie sieht diese Welt aus? Weil sie ist schon da, aber genau mit vielen Vorurteilen belegt. Und da braucht es viel Aufklärung. Und deswegen auch dieses Projekt. Wir haben aber auch Projekt Zukunft Ehrenamt, weil wir auch mit Vereinen zusammenarbeiten. Wir haben selber einen Verein und kooperieren mit anderen Vereinen und stellen fest, Ehrenamt wird immer schwieriger. Menschen für Vereine zu gewinnen, die jetzt nicht unbedingt Sportvereine sind oder so, also für Wissensvereine, für Bildungsvereine, das ist eine Herausforderung. Und deswegen haben wir dieses Projekt Zukunft Ehrenamt. Und das macht beispielsweise auch die Geschäftsführung unseres Vereins, die Tina Richter, weil sie sich unheimlich gut mit Vereinen auskennt und die Problematiken auch kennt und da viel zu beitragen kann, dass Vereine besser gelingen können. Und das sind jetzt mal drei Beispiele von Projekten, die schon da sind oder die wir jetzt auch starten. Also eher projektbezogen, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, aktiv auch mitzugestalten.
Es sind ja sehr, sehr interessante und auch sehr, sehr aktuelle Themen. Ich meine, mit dem letzten Anfang Ehrenamt, als ich Geschäftsführerin der Experimenta war in Frankfurt, das ist ja ein gemeinnütziges Wirtschaftswissenschafts-, nee, nicht Wirtschafts-, Wissenschaftsmuseum. Und da haben wir sehr massiv mit Ehrenamtlichen gearbeitet. Erstaunlich war da, dass natürlich sehr viel ältere Menschen sich nochmal reinbringen wollen, um die Wissenschaft den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Es waren aber auch sehr viele Jugendliche da, die genau das für ihre Kolleginnen und Kollegen machen wollten. Also da hatten wir eigentlich bezüglich des Ehrenamts weniger Probleme, Leute zu finden. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass je nachdem, wann die Zeit eingebracht werden muss und für was, dass es da unterschiedliche Themen gibt. Im Sportbereich kann ich mir das vorstellen, da sind die Leute immer irgendwo begeistert dabei. Wissenschaft ist dann schon wieder eine ganz andere Größenordnung. Wenn ich jetzt zu dem ersten Thema gehe, beim zweiten Bitcoin bin ich ja gerne dabei, da muss ich immer noch alle Puzzlestücke für mich selbst zusammensetzen. Aber da hast du mir schon sehr dabei helfen können. Bei Wirtschaft und Mensch. Da kommt ja irgendwann mal dann auch, kommen ja ganz große Themen ins Gespräch. Ich meine, wenn wir jetzt feststellen, wie viel der Arbeit vielleicht automatisiert und durch Robotics und künstliche Intelligenz ersetzt werden, dann kommen wir irgendwann mal zu dem Punkt, wer zahlt dann noch Steuern? Also unser Steuersystem muss sich ja komplett neu erlernen. Und ich hoffe mal, dass da diejenigen, die da was mit zu tun haben, sich auch jetzt schon Gedanken drüber machen. Nicht, dass wir dann da ähnliche Situationen haben wie jetzt. Huch, auf einmal sind die Kinder, die vor 6 Jahren geboren wurden, da, um in die Schule zu kommen. Oder die vor 2 Jahren geboren wurden, brauchen jetzt Kita-Plätze. Das sind immer so Momente, die sind genauso überraschend wie Weihnachten. Und ich hoffe, dass das bei dem Punkt, wo unser soziales Finanzsystem komplett überdacht werden muss, dass das nicht so überraschend kommt, wie das vielleicht sein könnte und nicht gehofft wird.
Ja, das sind total wichtige Punkte. Da wird natürlich schon drüber gesprochen und da gibt es auch schon da gibt es auch schon eine ganze Menge Ideen, was man machen kann. Wir stehen aber, ich glaube, wir sollten manche Sachen erstmal gar nicht so hoch aufhängen, sondern erstmal anfangen, Verständnis dafür zu schaffen, dass so eine Art Mensch-Maschinen-Kooperation nichts Schlimmes ist. Also diese Vorurteile abzubauen, ne, bevor, also das ist in die Masse zu bringen. Ich nehme mal noch ein Beispiel genau dabei. Das ist so Mensch, Roboter und Pflege. Ne? So dieses Thema. Das ist für viele Menschen immer so ein Punkt, ich will nicht von einem Roboter gepflegt werden. So, und da brauchen wir mal positive Erlebnisse. So, und das ist halt auch einer der Punkte, wo wir dann sagen, dann müssen wir halt mal, oder dann haben wir eine Veranstaltung, wo mal ein Roboter da ist, so ein humanoider Roboter. Dann kann man mal mit dem sprechen. Und da haben wir schon total spannende oder interessante und schöne Erlebnisse gehabt, weil dann hat so ein Roboter, sagt ja dann auf einmal so, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Dann steht er da vor einer älteren Person und sagt, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Und dann hat die Person sich auch getraut. So, und das ist total, ja, der tut ja nichts, ne? Aber dieser Moment des Überwindens. Und danach konnte man darüber sprechen, guck mal, der tut ja nichts, der unterstützt das nur, der unterstützt die Menschen beispielsweise in der Pflege, dass sie sich mehr um dich kümmern können und der Roboter kann andere Aufgaben übernehmen, die auch wichtig sind, aber nicht vom Pflegepersonal ausgeführt werden müssen. Und dann kann man ins Gespräch kommen und Vorurteile überwinden. Weil wir müssen bei vielen Themen viel niederschwelliger anfangen, um sie verständlich zu machen. Die Themen, die du angesprochen hast, natürlich, wer zahlt dann hinterher Steuern und so weiter. Aber das sind alles Themen, die müssen wir vom Anfang an mit berücksichtigen, da bin ich dabei. Wir haben aber auch das Thema beispielsweise aktuell Arbeitskräfte oder Fachkräftemangel. Wir haben ja nicht nur Fachkräfte, wir haben ja mittlerweile Arbeitskräftemangel. Also könnte beispielsweise auch, das wird auch schon des Öfteren getan, ein Roboter in einer Gastronomie eingesetzt werden. Bringt dann Essen, der räumt da kann man den Tisch mit abräumen und so weiter. Es werden auch in Küchen, habe ich jetzt, in Krankenhausküchen, habe ich jetzt im Fernsehen gesehen, Roboter zum Kochen eingesetzt, weil die keinen Koch finden. So und so ist das ja eine sinnvolle Ergänzung, weil da nimmt man ja keinen Arbeitsplatz weg, sondern ein nicht besetzter Arbeitsplatz kann dann dadurch besetzt werden. Und das ist doch wiederum für die Gesellschaft sehr sinnvoll. Na klar könnte man sagen, wäre es besser, es tut ein Mensch. Ja, es wäre vielleicht besser, aber wenn keiner da ist, tut es halt
Genau.
keiner. Und das ist doch viel
Genau.
schlechter für viele Bereiche. Also wenn man sagt, dann macht es halt eine Maschine, die das dann gelernt hat und die das auch gut macht. Und die Steuern dahinter zahlt immer noch das Unternehmen. Ne, so.
Genau. Genau, und da sind ja schon direkt die Punkte, wo ich mich dann auch gerne reinhänge. Wenn man nämlich mal überlegt, wenn man das gesamte Kontingent der Kompetenzen, die nicht abgedeckt werden können, von den bestehenden Menschen mal betrachtet, gibt es sicher ein paar, für die man bestimmte Qualifikationen braucht. Und dazu gehört für mich vielleicht auch, da muss ein Human Touch bei sein. Aber für viele gibt es dann eben auch die verbrieften Qualifikationen, Meisterbriefe und Ähnliches. Und die sollte man genauer anschauen. Also es gibt sicher auch Meistertätigkeiten, für die man keinen Meisterbrief braucht. Ob das jetzt der Meisterkoch ist oder der Meisterklempner oder der studierte Maschinenbauer. Auch da werden Tätigkeiten ausgeführt, für die man die Qualifikation nicht braucht. Und da müssen wir viel genauer reingehen, um zu sagen, wenn wir nur einen Ingenieur haben, aber Arbeit für drei, dann ist die Frage, ob man aus den Arbeiten für drei nicht ein paar Sachen rausholen kann, die jemand machen kann, der nicht Ingenieur ist, aber für die Arbeit qualifiziert ist. Zum Beispiel Berichte erstellen, braucht vielleicht eine andere Qualifikation. Es gibt sicher auch Ingenieure, die, was weiß ich, Sachen buchen oder Sachen organisieren, weil wir das dank unserer IT ja mittlerweile alles können. Ist die Frage, ob wir das weiterhin machen sollten, weil damit ja auch wieder Zeit verbraucht wird. Das heißt, dieses Sezieren der Kompetenzprofile, das ist ja auch das, was ich versuche, bei den Unternehmen mehr und mehr zu machen, um sicherzustellen, dass der bestehende Fach- und Arbeitskräftemangel gemildert wird. Ich verspreche nicht, dass ich den lösen kann, aber zumindest kann ich da durch eine Umverteilung der Arbeit sicher Entspannung bringen.
Ja, das sind ja das Thema, ne? Wer macht welche Arbeit? Und die Arbeitsfelder nochmal genauer anzuschauen, ist genau der richtige Ansatz. Das ist einer der richtigen Ansätze dabei. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Ansatz. Wir müssen halt offener werden, aus diesen starren Strukturen auch so ein bisschen rauskommen. Und da nützt es auch nicht immer nur flache Hierarchien zu schaffen, sondern wir müssen Arbeit vielleicht auch anders denken. Wir müssen Bürokratie auch abbauen. Wir müssen Einstiegsbedingungen erleichtern für Menschen. Nicht, weil man alles leichter machen muss. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Sondern wir wissen alle, wo man sich nicht für angestrengt hat, das hat keinen großen Wert letztendlich für den Menschen, ne? Wenn man sich überhaupt nicht anstrengen musste. Das meine ich damit nicht. Aber die Bedingungen vielleicht einfacher machen. Denn ja, muss jeder in jedem Bereich einen Meisterbrief haben, damit er dann ein solches Unternehmen leitet. Also ein Handwerksunternehmen beispielsweise. Da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Und auch diese verwaltungstechnischen Dinge, diese Regularien, auch da müssen wir anders denken, um Menschen auch schneller zu qualifizieren, die vielleicht Lust haben, aber nicht Lust auf diesen Weg haben. Also da müssen wir dann auch offen dafür sein. Das ist garantiert ein Thema, mit dem wir uns gesellschaftlich in den nächsten Jahren intensiver auseinandersetzen sollen.
Und da habe ich vor mittlerweile, oh, ich denke, das ist schon 15 Jahre her, wenn nicht sogar schon noch mehr, 20, habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man denn die beiden Themen zusammenbringen kann. Damals war zwar der Fachkräftemangel noch nicht da, aber das Thema Robotik kam auf. Und mir ging es damals sehr gegen den Strich, dass wir so nonchalant gesagt haben, ja, diejenigen, die aufgrund von Robotics oder der Digitalisierung oder Automatisierung ihre Arbeit verlieren, die sollen eben umlernen. Ja, wir wissen alle, was unser Schulsystem leistet. Lernen tut man da nur bedingt. Und wir haben ja sehr viele Leute, die durch die Maschen fallen. Wir haben 6% Ungelernte und jedes Jahr kommen 13% Schulabgänger dazu. Schulabbrecher, nicht Abgänger. Das heißt also, wir haben irgendwo als Gesellschaft ja auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber, dass die auch ihren Beitrag leisten können. Und da war mein Vorschlag eben, dass ein Roboter quasi einem Ungelernten als Dauermeister zur Seite gestellt wird, damit der Arbeiten erfüllen kann, für die er vielleicht ursprünglich erstmal nicht ausgebildet ist und die er auch vielleicht nie 100% lernen kann. Deswegen hat er permanente Unterstützung an der Seite. Das wäre eine Triple-Win-Situation, weil zum einen der Mensch kann einen Beitrag leisten, das Unternehmen hat die Arbeit erledigt und die Gesellschaft kriegt einen Gegenwert für das, was sie sonst als Bürgergeld bezahlen würde. Bin mal gespannt, wann das eintritt. Also wie gesagt, ich habe die Idee vor einer ganzen Weile gehabt, aber so schließt sich für mich dann auch der Kreis bezüglich der Entwicklung von Robotics und Automatisierung und dem Neudenken der menschlichen Arbeitskraft.
Das, ja, also es ein wesentlich, ich finde, das sind alles wesentliche Aspekte, die wir in Zukunft alle mit ansetzen müssen, denn Leistung bringen wollen ja die Menschen an sich. Ne? So, wenn ich es ihnen natürlich aber abtrainiere oder ihnen keine Möglichkeit gebe, Leistung zu bringen, dass so den Leistungswillen sogar zu unterdrücken, weil du darfst das nicht, du darfst das nicht und du darfst das nicht und wenn du das nicht darfst, gebe ich dir lieber Geld, aber du machst das besser nicht. Das ist ja ein falscher Ansatz. Damit werden ja auch die Menschen ein Stück weit auch falsch sozialisiert und konditioniert darauf, weil ein grundsätzlicher Impuls oder eine grundsätzliche Motivation des Menschen ist, Leistung zu bringen und sich in eine Gesellschaft einzubringen. Und das müssen wir wieder fördern und da vielleicht auch den Leistungsbegriff oder den Leistungsgedanken nochmal neu zu definieren. Das ist ja schon ein fast philosophischer Ansatz, aber ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir gesellschaftlich alle miteinander an einem Strick sind und die Menschen das Gefühl haben, ich gehöre dazu. Und da bekomme ich ja halt durch meine tägliche Arbeit viel mit, dass Menschen eben nicht mehr das Gefühl haben, dazu zu gehören, dass sie nichts mehr dazu beitragen können und dann resignieren sie oder tun die falschen Dinge. Ja, so, oder ja, geben sich auf komische Wege. Da müssen wir wieder hin, Leistung neu zu definieren. Also wir waren vorhin bei Ehrenamt, ne, dass auch Ehrenamt eine Leistung darstellt. Und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr von Menschen erwarten darf, wenn sie was bekommen, dass sie auch einen Beitrag leisten können. Wie auch immer das aussieht, da gibt es ja wieder viele verschiedene Ansätze für. Ich glaube, das ist für die Gesellschaft besser, für die Zufriedenheit der Menschen besser, für unsere Zukunft besser, wenn wir mehr Menschen haben, die sich wieder berufen fühlen, etwas dazu beizutragen, als nur zu nutzen. Aber wie gesagt, das klingt auch immer direkt so böse, als wenn das alle wollen. Das wollen sicherlich nicht die Masse der Menschen. Es wird aber sehr leicht gemacht. Wir haben diese ganzen Diskussionen, jetzt lohnt sich Arbeit noch. Ja, da will ich jetzt gar nicht drauf ein, aber diese Diskussionen sind ja da. Und wenn diese Rechenbeispiele stimmen, ja, und wir das nur aus monetärer Sicht sehen, dann lohnt sich Arbeit nicht. Aber Arbeit ist ja mehr als nur in Anführungsstrichen Geld zu verdienen. Also wenn es einen Sinn ergibt oder wenn ich was dazu beitragen kann, nochmal, dann ist es vielleicht was anderes und dann bin ich auch bereit, meinen Beitrag zu leisten. Aber wenn sich das nicht lohnt, ja, warum soll ich mich engagieren, wenn doch alle für mich sorgen? Und das ist keine gute Entwicklung.
Nee, das stimmt. Wird ja auch gerade kontrovers diskutiert und ich denke, wenn man sich da philosophisch mit beschäftigt, einfach nur sagt, es war immer schon ein Anliegen, einen Beitrag zu leisten. Ich bin ein Anhänger der Theorie Y, die sagt, jeder Mensch möchte seinen Beitrag leisten. Und dass dafür dann eine wie auch immer geartete Gegenleistung erhalten wird, die einem das Leben ermöglicht, das ist, glaube ich, immer schon so gewesen. Und wenn das ein bisschen out of whack oder aus der Balance geraten ist, sollte man sich darüber Gedanken machen. Da begeben wir uns in politisches Terrain, das wollten wir eigentlich vermeiden. Was
Das
hast du, ja?
sehe ich, aber das ist ja nicht parteipolitisch, das ist ja gesellschaftspolitisch. Und diese
Genau.
Diskussion, der sollten wir uns, glaube ich, stellen, weil da war viel zu lange, das war viel zu lange viel zu ruhig. Da haben wir viel zu lange einigen Menschen dieses Feld überlassen, aber das sind ja gesellschaftspolitische Themen, die uns als Bürger betreffen und die uns auch als Bürger interessieren sollten, ne? Damit es eben gut für uns alle weitergeht. Ein Aspekt, den ich aber vielleicht dann noch mit reinbringe, ist das Thema Bildung. Weil wir merken halt auch, wir sind auch in Kindergärten, in Schulen unterwegs und auch da merken wir, dass die starren Systeme nicht jedem gut tun. Also ich wäre auch so ein klassisches Beispiel dafür, weil Schule war nicht mein größtes Hobby. Und ich bin da auch gerne mal dann angeeckt. Ja, so. Und da gab es dann eben so zwei Personen, die mir über, als auch Lehrkräfte, die mir über diese Zeit geholfen haben. Wenn die nicht da gewesen wären, weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber ich habe nicht ins System gepasst. Und wenn du nicht ins System passt, wirst du in diesem System aussortiert. Und wenn ich dann, aber wenn man dann schaut drumherum, wie viel interessierte junge Menschen wir noch haben, wenn man sie mal lässt, wenn man Angebote schafft, die vielleicht nicht diesen ganz klassischen, nur diesen klassischen reinen Schulweg gehen, sonst wird es wieder, ne, so, dann wird es politisch, weil wir ändern das Schulsystem nicht von heute auf morgen. Wir beide jetzt mal so, sowieso nicht. Aber wir brauchen andere Angebote, den Menschen ein bisschen Lust wieder zu machen, was zu lernen. Und dass Bildung Spaß macht und dass neue Fähigkeiten erlernen, den nicht nur den Horizont, sondern vielleicht auch meine Möglichkeiten für die Zukunft erweitert. Und das mit mehr Freude, mit Spaß, mit anderen Lernansätzen, dann gewinnen wir auch wieder Menschen. Und das ist ein Bildungsthema. Wir brauchen mehr Bildung. Das heißt nicht nur mehr Wissen, wir brauchen auch mehr Fähigkeiten, dieses Wissen anzuwenden. Und dafür treten wir auch an.
Genau. Super, das war ein spannendes Schlussplädoyer. Ich kann nur jeden einladen, uns, darf ich sagen, beim
Bedingt.
Zukunftscampus zu unterstützen und mitzumachen. Da findet man sicher Hinweise nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf der entsprechenden Webseite. Das ist Zukunftscampus. Und
www.zukunfts-campus.de, das ist
genau.
relativ einfach, da findet man uns, da findet man die Mitstreiter, also die Akteure und unsere Themen und da kann man sich auch gerne an uns wenden, wenn man sagt, da habe ich Lust, mehr zu erfahren oder vielleicht sogar mitzumachen.
Super. Und da gibt es dann auch Informationen zu den Projekten, die du angesprochen hast.
Genau.
Super. Lieber Holger, vielen herzlichen Dank. Das hat mir irre Spaß gemacht, mal über die Zukunft zu philosophieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in Richtung Zukunft und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für, auch mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke dir für die Zeit und für die Gelegenheit, heute über das zu sprechen, was mir am Herzen liegt. Vielen Dank dafür.
Super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke, um das Gehörte umzusetzen. Und danach kann es direkt in die nächste Folge gehen. Susanne Krämeyer hat noch viele weitere Tipps für eine neue strategische Weitsicht. Offensichtblick, der Podcast für ungenutzte Vorteile.